Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
So, herzlich willkommen Sportsfreunde und Freundinnen zu einer weiteren Folge Hot Seats and Cold Brews. Und wir haben wieder einen guten Gast in der Leitung. Die meisten werden ihn kennen als das Gesicht vom deutschen GMBN-Kanal. Und da begrüße ich den Max Jakubowski. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Du hast es absolut richtig ausgesprochen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier am Start zu sein.
Mega.
Ja.
Und jetzt, pass auf. Ja. Oh, warte mal. Hörst du gar nicht, ne? Hast du das gehört?
Du ich habe ein bisschen Applaus gehört.
Ja, oder? Ja, warte. Das war jetzt mein Fehler. Ein technischer Fehler. Jetzt nochmal. Jetzt hörst du es.
Oh ja.
Ja.
Oh
ja. Ja, ich habe die Tür zugehabt. Dann hört man es nicht. Die sitzen ja alle draußen. Weil sonst ist das zu eng hier im Studio. Ja? Deswegen sitzen die alle draußen. Ich hatte die Tür nicht offen, aber jetzt im zweiten Anlauf hat man es, glaube ich, gehört.
Ja. Ja, ich finde es toll, dass sich diese 50.000 Leute Zeit genommen haben heute.
Ja, ist nicht ganz ausverkauft, sind 48.000, aber ist trotzdem gut. Also wir hatten schon deutlich weniger. Ja, Max, cool, dass du Zeit gefunden hast, hier am späten Sonntagabend. Deswegen mache ich mir auch ein Bier auf. Die ganze Geschichte heißt ja Hot Seats and Cold Brews. Ich weiß nicht, ob du auch vorgesorgt hast.
Ich habe hier noch eine halbvolle Flasche mit Elektrolytgetränk vom Rennradfahren vorher.
Ja, Bier ist ja auch Elektrolyt.
So. Sozusagen, ja. Ich habe ja nicht gesagt, was drin ist, genau. Genau.
Also dem entnehme ich, du warst heute schon eine Runde Rennradfahren.
Ich war eine Runde Rennrad fahren, ja, genau. Und es ist jetzt die Zeit, wo es so draußen 5 Grad hat und wo Rennradfahren richtig eklig wird. Und
ich wollte gerade sagen, ja, da muss man das schon richtig wollen, oder? Bei 5 Grad?
Ja, aber ich hab neue Laufräder und die musste ich ausprobieren.
Schöne Aero-Schlappen.
Absolut.
Und hast du es gespürt?
Tatsächlich, ja. Also mehr als ich dachte. Also hauptsächlich aber beim Bergabfahren, das ist doch so ein bisschen windanfälliger ist das Ganze.
Ja, das stimmt. Ist mir auch schon aufgefallen. Jetzt sind wir direkt bei dem Thema, wo ich dachte, das lassen wir vielleicht aus, dieses Rennradfahren. Aber wenn wir schon mal da sind, ist ja eigentlich so ein Midlife-Crisis-Ding, sagt man immer. Wie alt bist denn du?
Ich bin 27, aber vielleicht schon in der Mountainbike-Midlife-Crisis, weil ich das dann doch seit über 10 Jahren auch mache, das Ganze.
Ah ja, krass. Na okay, vielleicht fangen wir doch vorne an. Also du hast mir ein cooles Video geschickt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich fand das ganz geil. Du hast gesagt, ja, guck mal rein. Ich glaube, deine Mountainbike-Karriere begann, weil du in der Nähe von Bad Wildbad wohnst oder sogar in Bad Wildbad?
Nee, ich bin in der Nähe von Wildbad aufgewachsen. Also so eine gute halbe, dreiviertel Stunde entfernt, kleines Dorf. Ich würde sagen, es hat nicht angefangen wegen Bad Wildbad, aber es hat dann irgendwann... ging es dann richtig los mit unterwegs Bad Wildbad. Das kann man, denke ich, schon so sagen. Also wir waren so eine Gruppe von so 5, 6 Jungs und wir haben irgendwie einfach angefangen, mit unseren Jugend-Hardtails damals Treppen im Ort runterzuschanzen und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, Mensch, das vielleicht im Wald einfach mal ausprobieren. dann ging das eine ganze Weile so und hat sich dann immer weiterentwickelt. Irgendwann ist erstmal im Bikepark gefahren. Und
das war Bad Wildbad?
Das war dann Bad Wildbad,
genau. Direkt das Flowigste, was du dir da aussuchen kannst, hast du dir dann ausgesucht.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es auch ein paar Jahre gedauert hat, bis ich die Downhill das erste Mal so durchfahren konnte. Da war viel Schieben am Anfang, also muss man schon sagen.
Aber krass, dass sich das dann trotzdem so gefasst hat, weil, also wenn ich mir vorstelle, wo ich angefangen habe, Mountainbike zu fahren, dann würde ich in Bad Wildbad damit anfangen. Ich glaube, dann würde ich es auch direkt wieder lassen, weil das ist ja schon krasser.
Ja. Ja, also Wildbad ist absolut krass. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert für jeden, der noch nicht da war. Das kann man, denke ich, so sagen. Man muss aber auch sagen, das war damals noch nicht so wild, wie es heute ist. Da war noch ein bisschen mehr Erde zwischen den Steinen.
Das habe ich deinem Video entnommen und ich fand es damals schon übelst krass und habe da auch schon immer die Erdstücke zwischen den Steinen echt gesucht. Deswegen bin ich ja, also ich überlege, ob ich da irgendwann nochmal vorbeifahre, weil das muss ja dann jetzt vollend krass sein, weil das war damals schon krass.
Also bei mir ist es so, ich war jetzt die letzten so 5, 6 Jahre wahrscheinlich auch nur 5, 6 Mal da, bisschen öfter wahrscheinlich. Und es ist dann trotzdem jedes Mal so, dass man komplett schockiert ist, wenn man hinkommt. Also die jetzt kein Bild vor Augen haben, das ist, Wildbad hat so 5, 6 Strecken, wir müssen da auch gar nicht allzu tief reingehen, aber eigentlich geht man nur wegen einer hin und das ist die Downhill. Und die ist einfach wirklich unglaublich verblockt und man muss sich da wirklich zu 100% sicher sein, wo man langfährt und das dann auch zu 100% so durchziehen, weil wenn man so ein bisschen sich so ein bisschen unsicher ist oder so ein bisschen zögert, dann nimmt Wildbad einen Hops. Und dann
Genauso habe ich es, also genauso habe ich es auch in Erinnerung. Da kannst du eigentlich nur Vollgas fahren, weil sonst funktioniert es auch nicht. Ne? Sonst passt alles nicht vorne und hinten. Ja. Und, was ich aus meiner Racing-Zeit noch weiß, dass der Start doch ein ganzes Stück weit weg ist von dem Moment, wo es wirklich bergab geht. Das heißt, bis man da ankommt, ist man schon ganz schön in der Dehydration.
Das war bei den Rennen war das auf jeden Fall so. Also jetzt gebe ich mir das nicht, da oben durch zu pedalieren. Aber.
Nee, natürlich nicht. Aber beim Rennen musstest du ja, und ich weiß, das war immer die Hölle, ey. Bis du dann da ankamst, wo die Hölle beginnt, warst du schon völlig gar. Ja.
Ja, absolut. Aber das ist ja das Schöne am Downhill-Enduro-Fahren, dass man erstmal die Herzfrequenz so richtig durch die Decke jagt und dann geht es eigentlich erst los.
Ja, krass.
Die ersten Metern.
Und dann, wann hast du denn angefangen mit Rennen fahren? Das war ziemlich früh, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also ich habe das jetzt vorher ein bisschen verkürzt dargestellt. Also wir haben irgendwie da mit den Jungs aus dem Ort angefangen zu Radfahren. Ich habe mir die ersten Magazine damals noch gekauft, schön im Bahnhofsshop, und habe dann irgendwie nach so 2-3 Monaten Mountainbike-Erfahrung von den Dirt Masters gehört. Und dann hatte ich meinen Vater damals überredet, mit noch einem anderen Kumpel, komm, wir fahren da jetzt mal hin.
Können wir das mal zeitlich einordnen? Wann war das ungefähr?
Oh, das müsste so 2011 vielleicht.
Ah, doch schon, ja, okay.
Ja, also es ist wirklich lange her und das waren so die ersten Jahre, in denen es den Rookies Cup gab. Dann haben wir uns da angemeldet, ungelogen mit Felgenbremsen, also Hardtail mit Felgenbremsen und wahrscheinlich so 1,8er Reifen oder sowas ohne Profil.
Aber das war 2011 schon die falsche Bewaffnung, ne, das weißt du.
Das war auch noch so ein Matsch-Winterberg, wie es das ja jedes zweite Jahr gibt. Und also das habe ich wirklich noch heute im Kopf. Ich bin da unten angekommen und war so losgesmalltalkt mit irgendeinem Dude in der Liftschlange, so, boah, es ist ja schon echt rough und hart hier und rutschig. Und dann war er wahrscheinlich auch so aus dem Ruhrpott so mäßig, ey Junge, musst du ja mal richtig Reifen, ne? Richtig Reifen kaufen, und hat mich da so mitleidig angeschaut. Naja, aber das kam dann alles.
Ja, cool. Also wie so ein Newbie da reingestolpert und dann einfach dabei geblieben und
Ja, für ein paar Jahre lang dann jedes Jahr Winterberg mitgemacht und in Berfelden, das ist hier auch Süddeutschland in der Ecke, da gab es früher Rennen, da immer mal mitgemacht, aber ich glaube mit 16 habe ich mir das erste Mal so eine Lizenz organisiert und bin dann das erste Mal so ein bisschen seriöser ein paar Rennen vom German Cup gefahren. Und da
ging's und hast du direkt deinen ersten Sponsoring-Vertrag, glaube ich, mit 16 bist du schon in Nolli-Team oder so gefahren?
Ja, mit 16 oder 17 war das, genau. Das war so, dass wir mit unserer Jungs-Crew von daheim relativ früh angefangen haben, irgendwie Medienprodukte, nenne ich es jetzt mal, zu erstellen. Also wir haben so kleine
Schmuddelhefte.
Schmuddelhefte. 7 Jungs im Wald, genau. wir haben so kleine Edits gemacht und die damals bei MTB News in der Videosektion hochgeladen. Und
da wart ihr eurer Zeit ja richtig voraus. Das, was heute auf Instagram jeder macht.
Absolut. Ja, genau so. Aber naja, wobei, das ging dann teilweise so 3-4 Minuten lang.
Okay.
Und das war damals so die große Plattform. YouTube gab es noch nicht, Instagram gab es in dem Stil noch nicht. Und dann gab es da aber immer den Contest um Video der Woche und sowas. Und dann haben wir da relativ früh relativ viel Erfahrung gesammelt und ich bin schon immer ganz gut darin gewesen, mich zu verkaufen, und das hat bei Nolli anscheinend funktioniert und dann haben die mir mal so einen Rahmen zugeschickt. Das war
cool.
Dann, war super.
Das ist ja wie so ein Ritterschlag für einen jungen Mountainbiker, wenn er das erste Mal Stuff kriegt, ne, und nichts für bezahlen muss.
So. Ja, es ist so. Also das muss man sagen, generell dieses Sponsoring-Thema, aus meiner Perspektive heute wird das völlig überschätzt, weil ich würde heute in jedem Fall, gerade wenn man so Rennambitionen hat, lieber einmal mehr pro Woche irgendwie Zeitung austragen, als ein Fahrrad zu fahren, das vielleicht gar nicht so gut ist, aber mir dafür kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Also was man da auch teilweise in der deutschen Elite dann doch noch irgendwie sieht, dass Leute kostenlose Produkte nehmen, nur weil sie kostenlos sind, aber halt gar nicht so sehr darauf achten, dass es auch wirklich funktioniert, was ja am wichtigsten ist eigentlich, wenn man Rennen fährt. Ne? Aber
ja. Aber bei manchen ist es ja vielleicht auch ein finanzielles Thema, ne? Dass du es ja sonst auch gar nicht leisten kannst und dann nimmst, was du kriegst.
Das ist richtig, nee, genau. Also absolut, absolut. Das darf man nicht vergessen, das ist richtig, aber ich würde sagen, das ist ein Problem von Mountainbiken insgesamt, ne? Das ist einfach sehr teuer ist.
Ist schon recht preisintensiv geworden, ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja mal 10 Jahre lang so ein Mountainbike-Wildband rausgegeben, das Random-Magazin, und Ja, sehr gut, sehr gut. Und da haben tatsächlich, also ich habe regelmäßig Sponsoring-Bewerbungen gekriegt und ich habe dann immer gesagt, Leute, also erstens sind wir hier eine ganz kleine Bude und wir haben auch nichts zu sponsern. Also ich kann dir gerne zwei Hefte schicken, kannst du auf die Toilette legen, aber ja, ob wir denn das Logo rausgeben würden, dann würden sie es aufs Trikot drucken. Ich sage, ja, das kann ich schon machen. Und das finde ich schon geil, wenn die Leute, also wenn die Kids dann einmal das Produkt so geil finden, dass sie dafür Werbung machen wollen, aber auch wie wichtig das ist für die, irgendwas auf dem Jersey zu haben, dass sie zeigen, so, mich supportet einer. Ja, und wenn es auch vielleicht nur so mental ist, keine Ahnung, weil ich konnte ja denen auch nichts geben. Aber das ist schon wild, das macht mit dem Sportler was, glaube ich.
Ja, das ist wirklich absolut richtig. Also ich war stolz wie Bolle damals, mit dem ersten Teamtrikot oder sowas rumzufahren.
Genau.
Wäre mal spannend rauszufinden, woher das dann tatsächlich kommt. Ob so dieses ist, oh, mich supportet jemand, oder ob es das ist, man will irgendwie dazugehören oder wird dann so wahrgenommen, so Teil als Teil so einer Elite oder was es ist. Weil es gibt dann ja irgendwann auch das Gegenmovement, so mit Anfang 20, würde ich sagen, wenn die Leute dann versuchen, möglichst frei rüberzukommen. Ne? Und dann will man eigentlich gar nicht mehr dieses Sponsorentrikot anziehen, sozusagen. Aber
Ja, das fing, glaube ich, an, so, wo ich meine Karriere langsam an den Nagel hängte. Damals, als ich noch aktiv wurde, wollte jeder ein durchgestyltes Race-Kit haben und möglichst viele Sponsoren drauf und sagen, ja, ich bin hier der richtige Racer. Und dann kam irgendwann die, wie du sagtest, die fuhren dann in Jeans und Holzfällerhemd und mehr so die Rocker, weiß ich nicht, Independent-Style. Finde ich auch cool, ne? Aber das muss man sich natürlich dann leisten können, wenn ihr den ganzen Stuff und so selber kaufen musst. Dann geht so eine Saison ja auch schon ganz gut ins Geld.
Ja, das stimmt. Also worauf ich vorher hinaus wollte, ist eigentlich auch mehr, dass man bei Sponsoring-Geschichten immer im Hinterkopf behalten muss, dass man das ja am Ende im Idealfall tut, um schnelle Zeiten den Berg runter oder wenn man im XC-Business ist, auch hochzufahren. Und dass man das eben nicht im Hinterkopf, dass man das nicht vergessen sollte. Ne? Und oftmals fängt man dann ja gerade mit so Co-Sponsoring-Geschichten an, war bei mir auch so. Und bei Co-Sponsoring-Geschichten ist es dann ja auch doch oft so, dass man noch wirklich viel Geld auch auf den Tisch legt für das Produkt. Und dann kann man sich schon überlegen, ob es nicht besser wäre, was aus dem Jahresschlussverkauf oder Gebrauch zu kaufen, was vielleicht für einen selber besser funktioniert.
Ja, das voll.
Ist mehr so der Hintergrund, ja.
Voll. Und was auch wichtig ist, finde ich, wenn du einmal einen Deal eingegangen bist mit einer Firma, dass du dann auch dahinter stehst. Zumindest die Saison, wo du das Zeug fährst. Ne? Weil es gibt Fahrer, die merken dann, boah, das ist doch nicht so geil, der Stuff, und fangen dann an, schlecht darüber zu reden. Und das finde ich persönlich das absolute No-Go. Also wenn du dich einmal committed hast, sagst, ich fahre jetzt den und den Reifen oder keine Ahnung, dann ist das auch ein geiler Reifen. Das muss dann auch so verkaufen. Selbst wenn du vielleicht nicht ganz so geil findest, gut, meinem besten Kumpel würde ich dann schon offen reden, aber so halbwegs offiziell würde ich sagen, nee, das sind immer noch gute Produkte, weil letztendlich wirst du ja auch als Markenbotschafter dann so ein bisschen auch bezahlt und nicht als Tester.
Ich glaube, ich würde, also ich stimme dir da 100% zu mit dem Commitment-Thema, dass wenn man am Anfang des Jahres unterschrieben hat oder sich einen Handschlag gegeben hat, dass man es dann auch durchzieht, vor allem vor dem Hintergrund, dass man in Zukunft ja vielleicht andere Sponsoren gerne hätte. Und die kennen sich in der Szene auch aus. Und wenn die wissen, ja gut, nach einem halben Jahr hat er keine Lust mehr, dann würde ich mich in Zukunft jetzt auf die Person vielleicht nicht unbedingt einlassen.
Ja, guter Punkt. Ja. Das können wir den jungen Sportlern hier mal mitgeben, die hier zuhören.
Ja, nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, es ist schon auch gut bei Sponsoring und Partnerschaftsgeschichten, wenn man das Zeug davor einmal testen kann, damit man den Fall, den du gerade beschrieben hast, nicht hasst. Weil das ist natürlich extrem unangenehm, wenn man Produkte bewirbt, die man eigentlich selber nicht gut findet. Also das ist ja eigentlich so die absolute Red Flag, die man verhindern will.
Absolut.
Und das ist bei mir bis heute auch so, dass ich nur Partnerschaften mit Firmen eingehe, wenn ich das Produkt davor mal irgendwie testen kann und Erfahrungen gesammelt habe. Ich bin jetzt relativ neu mit Newman zusammen beispielsweise. Da habe ich jahrelang Erfahrung mit dem Produkt und deswegen konnte ich da relativ easy drauf eingehen, aber ansonsten hätte ich gesagt, schick mir mal zwei Laufräder und ich fahre die mal 4 Wochen, bevor wir hier irgendwas gemeinsam machen, bevor ich das irgendwie weitergeben kann.
Ja.
So war es auch, ja, so war es auch mit Merida und Focus dann, die ja gerade aktuell.
Fährst Merida und Focus, wie machst du denn das?
Ja, jetzt muss man vielleicht den Leuten einmal sagen, ich habe ja einen YouTube-Kanal.
Richtig, da kommen wir gleich zu, ja, auf jeden Fall. Kommen wir
gleich zu, genau. Das supporten die. Und Focus ist eben dann der Partner im E-Bike-Bereich und Merida im Nicht-E-Bike-Bereich. weil ich in der Vergangenheit bei GmbN, auch da kommen wir gleich zu, schätze ich mal, gemerkt habe, dass man doch einen sehr großen Einfluss hat mit dem Fahrrad, das man da fährt und der Wahrnehmung der Leute. Und ich finde es schon gut, wenn die Leute sich das Fahrrad kaufen, auf das, das für sie passt und nicht, dass sie ein Fahrrad kaufen, weil der Max das hat. Das ist vielleicht für die Sponsoren attraktiv, aber auch nur so lange, wie das Fahrrad verkauft, weil wenn es denen am Ende nicht taugt, dann haben sie auch nichts gewonnen. Und wenn ich mehrere Brands auf dem Kanal bei mir habe, dann ist, glaube ich, da der Druck, das von der Marke so zu kaufen, also auch wenn es nur ein impliziter Druck ist, dann ist der nicht so hoch. Das ist so ein bisschen der Gedanke.
Mhm. Ja, das stimmt. Aber wenn du jetzt, oder wie soll ich sagen, ja, wenn du jetzt eine Marke fährst, XY, keine Ahnung, und andere kaufen sich das dann auch, weil sie sagen, Max, finde ich cool, dem vertraue ich da, dann haben die eigentlich auch nicht die Möglichkeit, so wie du sagst oder wie ich sage, so viele andere Produkte dagegen zu testen. Ne? Und die das kaufen stimmt. es dann, denken, oh, das findet ihr cool, und setzen sich drauf, oh, ja, das ist ja wirklich cool, fährt sich gut, geil. Mhm. So, und wir beide sind natürlich in der privilegierten Lage, dass wir oft die Möglichkeit haben, auch anderen Stuff zu fahren.
Richtig.
Aber sind auch beide groß genug, dass wir keinen Scheiß fahren, glaube ich. Also
genau, ja, ja. Nee, und eben deswegen, also eben weil die Menschen das nicht ganz so einfach testen können, also in Meridian Focus sind jetzt beides keine Direktversender, das heißt, da gibt es schon die Möglichkeit, so ein Rad auch mal bei einem Händler irgendwie sich draufzusetzen unter Umständen, und da gibt es ja manchmal auch so Testaktionen, also dazu würde ich generell immer raten, wenn man die Möglichkeit hat, sich auf ein Fahrrad zu setzen, bevor man es kauft.
100%.
Und selbst wenn das nicht so ist, dann sieht man ja, und man schaut nur meinen YouTube-Kanal, was ja völlig illusorisch ist, aber dann sieht man, okay, es gibt verschiedene Angebote und verschiedene Angebote sind gut. So.
Ja.
Und das ist ja im Endeffekt die Message. Und ich glaube, da werden auch alle anderen Bike-Brands zustimmen, dass ihr Produkt nicht das einzig Richtige auf dem Markt ist. Und dass es sich halt an bestimmte Leute richtet und an bestimmte Bedürfnisse. Und im Idealfall findet man das Fahrrad, das für einen genau das Richtige ist und das das meiste abdeckt.
Ja, voll, voll. Du hast gerade GmbN angesprochen. Ich habe es ja auch in der Anmoderation gesagt. Du bist ja das deutsche Gesicht, kann man sagen, vom Global Mountainbike Network. Und ich weiß gar nicht, wie lange wart ihr online in Deutschland?
Ja, gewesen muss man da hinzufügen.
Ja, gewesen, genau. Wie lange wart, nicht seid, wie lange wart ihr online, habe ich ja auch gesagt, in der Vergangenheit.
Ja, wir waren anderthalb Jahre
ja.
online, genau.
Ja, ich fand's ja. geil. Ich muss sagen, ich fand's cool. Ich fand auch die Idee cool, dass GmbN da was macht, was Deutsches. Ich hatte es ja auch schon mal gesagt, die hatten ja mich damals sogar auch angesprochen. Also es gab ja mehrere Leute, die deinen Job machen sollten. Du hast ihn dann am Ende gemacht. Mir war auch das Kleingedruckte dazu krass. Also man musste ja alle Brücken hinter sich abreißen, die es so gibt, glaube ich. Also zumindest wurde mir das so gesagt. Und es waren mir deutlich zu viele Brücken. Okay. Und du hast es dann gemacht. Ich finde auch, du hast es echt gut gemacht. Der Kanal hatte ein gutes Wachstum und alles. Und dann war ja Ende. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber du wirst es uns jetzt erklären, warum oder was ist da los? Oder erstmal, hattest du eine gute Zeit mit GmbN?
Ich hatte eine super Zeit. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit mit GmbN. Also das ist ein sehr schnelllebiger Laden und da ist sehr viel Druck drauf und da mit den 40 Stunden wird es eng, sage ich jetzt mal. Alleine schon, weil wir da pro Woche ja 4 Videos rausgehauen haben.
Hattest du denn ein Team? Weil alleine kannst du jetzt kein Video produzieren.
Nein, das ist möglich. Ja, genau. Nee, also ich meine, wir sind mit 2 Presentern gestartet, 2 Presenter, 2 Creator. Also Creator sind in dem Fall die Jungs gewesen, die gefilmt und geschnitten haben. Und dann gibt es da noch, ich sag mal, so eine Business-Einheit hinten dran, die sich darum kümmert, dass Geld reinkommt, im Idealfall. Und dann gibt es Leute, die sich ums Hochladen kümmern, Thumbnails und dergleichen mehr. Also ich hatte den Vorteil, dass ich mich wirklich auf den redaktionellen Teil und das Moderieren und die Ideen konzentrieren konnte. Und der Rest wurde mir abgenommen. Es war eine unglaublich gute Schule, weil wenn man, also ich habe dann im Endeffekt 3 Videos pro Woche produziert am Ende oder geschrieben, aufgenommen und so weiter und so fort. Wenn man so eine hohe Taktung hat, dann lernt man ganz, ganz viel, weil du kriegst immer Feedback. Das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt alle 2 Wochen was auf YouTube hochlade. Und das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil, da so viel Support im Rücken zu haben, um diese ganzen Erfahrungen zu machen. Weil für die bräuchte man sonst wahrscheinlich 5, 6 Jahre, um da zu wissen, was funktioniert, wie funktioniert es und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dieses Konzept Quantität über Qualität, ich denke, das kann man einfach mal so feststellen, dass das Konzept dahinter ist. Das hat auch seine Limitationen. Also du kannst, also jetzt mache ich Videos, die sind so viel aufwendiger, was die Recherche, was den Inhalt und so weiter angeht, da hätte ich früher einfach nicht die Zeit für gehabt. Und es war auch nicht gewünscht, sich die Zeit dafür zu nehmen, weil das einfach nicht das Geschäftsmodell war.
Ja, aber glaubst du, der Leser, wollte ich gerade sagen, ist ja gar kein Leser, sind ja Zuseher, der gutiert das, diesen doch deutlichen Mehraufwand, weil eigentlich unsere schnelllebige Zeit gerade ist ja wirklich voll auf Quantität aus, was ich finde es voll schlimm, aber es ist nur noch bam, 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 bam und man muss immer raushauen und also manchmal denke ich mir das auch bei meiner Arbeit, so mache ich mir jetzt wirklich noch die letzten 10% Arbeit, die sowieso keiner mehr sieht, außer vielleicht ich selber, so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist eine Frage, die stellt man sich dann, ne?
Ja, das stellt man sich absolut. Also ich bin der Meinung, in einer Welt, in der es Content an jeder Ecke gibt, sticht man eher mit Content hervor, der einen Mehrwert liefert. Ja. Weil Content oder Inhalte, die austauschbar sind, die sind einfach austauschbar am Ende. Und wenn du was lieferst, was irgendwie hängen bleibt, was spannend ist, wo man sagt, boah, das interessiert mich, dann funktioniert es. Und ich muss jetzt dieses Jahr sagen, das war jetzt der Approach dieses Jahr, eher mal Qualität über Quantität zu hängen. Und dafür, dass ich vor 6 Monaten oder sowas meinen Kanal gegründet habe.
Ich wollte gerade sagen, jetzt sprichst du über deinen neuen Kanal.
Genau, ja, richtig.
Max auf Deutsch.
Max auf Deutsch, ja. Bescheuerter Name.
Ja, für den Übergang vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, genau. Nee, und also der zeigt, es funktioniert, weil im Schnitt hatten die Videos bei GMBN am Ende mit 45.000 AbonnentInnen im Schnitt wahrscheinlich so 10.000, 15.000 Views, ne? Und jetzt habe ich im Schnitt über 40.000 Views pro Video.
Okay.
Und das mit sehr, sehr viel weniger Aufbauzeit von dem Kanal. Also
Könnte das vielleicht an den etwas reißerischen Titeln liegen?
Ja und nein.
Also du machst das ja schon gut. Also ich habe natürlich auch in der Recherche für diesen Podcast mir nochmal hier dein YouTube angeguckt und es ist tatsächlich so, dass fast jedes Video, denke ich, das muss ich mir angucken. Ja, das will ich jetzt wissen. Warte mal, also ja, Achtung Dämpferfalle, ja, das wüsste ich jetzt auch gerne mal. Und so, also das machst du schon gut. Du erzeugst schon auf jeden Fall den Drang, da reinzuklicken. Und zumindest die paar, die ich mir jetzt angeguckt habe, da enttäuscht du auch nicht. Also du lieferst dann auch.
Das ist nämlich das Wichtige. Das wollte ich gerade sagen. Also reißerische Überschrift funktioniert nur in dem Moment, in dem das Video das liefern kann. Weil alles andere nennt man dann Clickbait. Genau. Wenn man, ja, gut, brauchen wir nicht erklären. Aber das gutiert auch YouTube nicht tatsächlich. Also in dem Moment, in dem die Leute auf das Video klicken und nach einer Minute merken, okay, funktioniert nicht, dann wird dieses Video nicht performen. Das ist einfach so. Also das Wichtigste bei YouTube ist Watchtime. Habe ich das Gefühl. Und
also ich wollte gerade sagen, ist denn das erfahrungswert oder steht das irgendwo geschrieben, auf was man jetzt achten muss?
Das steht zwischen den Zeilen geschrieben. Also du musst natürlich ein Interesse irgendwie für das Video erzeugen. Also es bringt dir jetzt auch nichts, wenn du ein Video hast, das zwar in sich super spannend ist, das aber nur 10 Leute interessiert, da wird das nicht funktionieren. Also muss irgendwo so den Mittelweg finden zwischen einer Zielgruppe und einem Video, das man sich aber bis zum Ende anschauen will.
Ich habe mal gehört, Videos müssen bei YouTube am besten so 40 Minuten sein, damit, aber das ist doch Bullshit, oder? Dass es auf Länge geht? Oder ist das wirklich so?
Ich sag mal so, wenn du ein Video hast, das 40 Minuten geht und wo die Leute bis zum Ende dranbleiben, dann wird dieses Video unglaublich gut funktionieren. Aber das ist halt das Schwierige, über 40 Minuten eine Spannung zu erzeugen und die Leute am Ball zu halten.
Und ich frage mich immer, wo kommt das her? Also jetzt, ich habe das aufgeschnappt irgendwo, aber wo entstehen diese Mythen? Ne? Also du sagst ja selbst, das steht nicht irgendwo bei YouTube.
Ja, es steht zwischen den Zeilen geschrieben. Also ja,
tatsächlich?
Man kann das auch dann an den, man hat ja sehr viel Einblick in die Daten, wenn man einen YouTube-Kanal hat, hinten dran. Und es gibt den sogenannten, ich glaube, Viewer Retention Graph oder sowas heißt es, der zeigt an, zu welchem Zeitpunkt im Video noch wie viele Leute am Ball sind, die am Anfang draufgeklickt haben. Und wenn du ein Video hast, bei dem am Ende noch ein Großteil der Leute da ist, dann ist das ein Video, das gut funktionieren wird. Das kann man mal so sagen. Und der größte Indikator, jetzt wird es richtig nerdy, also vielleicht müssen wir das gleich mal wechseln, aber YouTube bietet mittlerweile die Möglichkeit an, verschiedene Thumbnails auszuprobieren. Also Thumbnail ist dieses Vorschaubildchen, mit dem man das Video am Anfang sieht. Und das ist ein unglaublich wichtiger Faktor auch für die Performance von einem Video. Da sollte man, wenn man selber einen YouTube-Kanal starten will, auch richtig, richtig viel Zeit rein investieren. Das ist quasi das Design von dem Video, wenn man so will. Und man kann eben verschiedene Thumbnails gegeneinander testen. Also kannst schauen, okay, bei wem funktioniert was besser. Und das Kriterium, nachdem YouTube das einem anzeigt, ist die insgesamte Watchtime. Das heißt, wenn auf das eine Thumbnail total viele Leute klicken, aber es ist zu reißerisch und sie schalten nach 30 Minuten ab, dann wird das andere Thumbnail, auf das weniger Leute klicken, das aber den Inhalt des Videos realistischer abbildet, mehr Watchtime generieren.
Ach, das ist quasi so dynamisch, so YouTube zeigt mal dieses Thumbnail und mal jenes.
Genau, also es kann auch gut sein, dass du dann von einem Video mal zwei Thumbnails siehst und dann klickst du vielleicht auf das zweite und so weiter und so fort.
Ah, das wusste ich auch nicht. Und du als Kanalbetreiber siehst dann, welches Thumbnail hat funktioniert.
Oder ist genau, besser? du siehst, welches wie viel Anteil an der Watchtime hat. Und das würde für mich bedeuten, dass die Watchtime das ist, was für YouTube wichtig ist. Und das ist auch so der Konsens in der Branche.
Das heißt, im nächsten Step kommen wahrscheinlich unterschiedliche Thumbnails für unterschiedliche Nutzergruppen. So, oder Altersgruppen oder was weiß ich.
Das wäre tatsächlich ein extrem spannendes Feature, wenn man das so machen könnte. Und also, man weiß ja nie, was in den Algorithmen los ist, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass YouTube schon dann die Thumbnail, also bei einem Test, dann bestimmten Nutzergruppen vielleicht verschiedene Thumbnails ausspielt. Ich weiß es nicht. Aber
verrückt.
Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Also wenn man einen anständigen YouTube-Kanal macht, dann würde man sich auch einen Thumbnail-Designer vielleicht als Freelancer leisten.
Wahnsinn.
Und so die richtig großen YouTuber, die haben da ganze Teams, die da dran arbeiten, weil das wirklich so, so wichtig ist. Also das ist nichts, was man in der letzten halben Stunde vorm Upload machen sollte. Eigentlich muss man mit dem Thumbnail und dem Titel starten und darauf das Video aufbauen.
Ach, krass. Ich glaube, du hast ein Reel gemacht oder so zu einer deiner Thumbnail-Produktionen. Da ging es um die Größe von Bremsscheiben. Und da dachte ich mir, Alter, was macht der Max da für einen Aufriss, für so ein scheiß Thumbnail? So was ich, wenn ich überhaupt mal ein Video mache, mache ich ja fast nie, da würde ich, wie du sagst, die letzten 10 Minuten vor dem Upload nehmen. Aber deswegen funktionieren deine Videos auch besser als meine.
Vielleicht, es ist wirklich so. Also im Endeffekt, ist ja bei anderen Produkten auch so, wenn du, keine Ahnung, Computerspielbeispiel, weiß ich nicht, habe ich gar nichts mit zu tun, aber wenn du durch einen Laden schlenderst, das Spiel kann noch so geil sein, wenn der Titel oder was auch immer da ist, nicht schön aussieht, dann wird es niemand kaufen.
Ja, ist so. Und da komme ich immer mit meiner, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, bitte.
Ich sage, da komme ich mit meiner Lieblingsstory. Ich habe ja Produktdesign studiert und wir haben Industrial Design hieß es damals. Und wir haben direkt im zweiten Semester oder so sollten wir Duschgelflaschen entwickeln, also designen. Okay. Ne? Und das ist genau das Thema, weil kein Mensch weiß, was ist in der verkackten Flasche drin. Ne? Es ist immer irgendein riechendes Zeug, was du dir im Körper schmierst beim Duschen. Und er sagt, der Verkauf läuft einzig und allein über die Flasche und natürlich das Etikett.
Ja, ja.
Ne? Und vielleicht ist das Thumbnail die Flasche des Videos.
Genau.
Ja. Du weißt, was ich meine.
Nee, das ist so. Ja, das ist wirklich so. Ist super spannend.
Ja.
Und ab und zu muss man auch sagen, ne, da gibt es halt auch verschiedene Philosophien. Also dieses, ich mache es möglichst bunt und kontrastreich, das funktioniert auch nur bis zum gewissen Grad. Dann gibt es andere Leute, die hauen ein Video rauf, das ist einfach nur ein Screenshot. Aber weil das dann in dem Moment vielleicht so authentisch ist und so viel Spannung auslöst, in Kombination mit dem Titel, geht das dann durch die Decke.
Ja.
Also man kann da ein Gefühl für entwickeln, man kann testen, wie man lustig ist, aber vorhersagen kann es niemand. Und das ist witzig.
Ich glaube, das ist wie so eine Lawine, oder? Also das Thumbnail ist so ein bisschen der Impact und wenn der zündet, dann entwickelt sich das nach unten und irgendwann hast du es eh nicht mehr unter Kontrolle. Wenn genug Leute es gesehen haben, dann multipliziert sich das ja durch. Das ist ja, glaube ich, in allen Social-Media-Kanälen wahrscheinlich so, in Instagram, Facebook, TikTok.
Genau, ja. Also ich meine, es gibt da natürlich auch irgendwie eine Core-Zielgruppe, die es relativ schnell erreicht. Und dann irgendwann flacht es aber auch wieder ab, weil dann wird das Video so weit gestreut an so eine breite Zielgruppe, die sich dann einfach nicht mehr für das Thema interessiert.
Ja.
Aber gut.
Apropos nicht mehr fürs Thema interessieren, warum hat sich GMBN nicht mehr für die deutsche Ausgabe interessiert?
Ja, bitte mal bei GMBN anrufen und nachfragen.
Ach, du weißt es gar nicht.
Also,
hast du nur eine Kündigung gekriegt und das war's?
Im Endeffekt ist es so, ja. Also okay. Da müssen wir jetzt ein bisschen schauen, weil ich da jetzt keine Betriebsinterne rauslabern will und dann am Ende einen Anwaltsschreiben.
Hier hört keiner zu, kannst einfach raushauen.
Ja, sehr gut. Was ist mit den 48.000 Leuten im Publikum?
Ja, die Tür ist wieder zu.
Nee, also ich meine, es gibt jetzt so ein paar offene Fakten, die man im Internet frei zugänglich finden kann. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Firma hinter GMBN und auch hinter GCN, die nennt sich PlaySports Network, die war zu dem Zeitpunkt, als ich da angestellt war, eine 100%ige Tochter von Warner Bros. Discovery. Und ab dem Herbst, was war das, 22, ne, gingen Gerüchte um, dass die Firma verkauft werden soll. Und das kam dann auch im... Ja, letztes Jahr kam das dann so tatsächlich, dass die Firma weiterverkauft wurde. Und jetzt liegt die Vermutung nahe, dass man vor dem Verkauf die Firma quasi einmal aufgeräumt hat, in Anführungszeichen. Und da, ich sag mal, Ballast von Bord geschmissen hat. Das hat mir niemand so gesagt. Das ist meine eigene Theorie. Also die Kommunikation rund um die Kündigung war nicht schön. Das kann man so sagen.
Schade.
Aber das liegt einfach sehr, sehr nahe. Wir waren zu dem Zeitpunkt ein Kanal, der noch nicht Ewigkeiten online war und der sicherlich noch nicht die finanzielle Schlagkraft von einem GCN auf Deutsch hatte oder von einem großen GMBN-Kanal. Mhm. Und ich denke, irgendwo dazwischen liegt dann die Wahrheit. Und, dann war das schneller vorbei, als mir eigentlich lieb gewesen wäre. Das, ja.
Ach krass, ich dachte, da hätte es jetzt irgendwie mehr Gründe gegeben oder so, weil dieses Radsportthema ist ja eigentlich nach wie vor ein Boommarkt, auch wenn das manche Hersteller und Händler gerade anders wohl wahrnehmen. Aber ja, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass das die Mobilität der Zukunft ist und auch Sport der Zukunft doch auch wichtigen Markt. Ich meine, es ist ja nicht nur Deutschland, es ist ja Österreich, Schweiz, Niederlande, großer Teil Belgien, die sprechen alle Deutsch. Das ist schon krass, dass man das dann einfach so abkattet. Aber könnte sein. Ja, dass das
also es macht also aus meiner Perspektive und auch aus der Perspektive von vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war das jetzt keine Entscheidung, die auf der für uns einsichtlichen Oberfläche, das muss man ja auch sagen, ne?
Nee.
Wahnsinnig viel Sinn ergeben hat, wenn man langfristig und strategisch denkt. Und davon sollte man bei so einem Konzern ja dann doch ausgehen.
Ja, vielleicht ging es wirklich darum, die Zahlen zu frisieren, ne? Weil ihr wart wahrscheinlich in einer Phase, ihr wart noch im Aufbau und da verursacht man mehr Kosten, als dass man einnimmt. Und das sieht beim Verkauf natürlich schlecht aus. Und dann stößt es Sparten ab, die keinen Profit machen.
Vielleicht könnte man das, also das ist auf jeden Fall eine Erklärung, die für mich Sinn ergibt.
Wäre jetzt so meine Theorie, aber egal.
Ja. Krass. Sitzt man nicht mit drin. Also wenn man, also ein paar Sachen kann man, habe ich für mich draus gelernt, die sind jetzt nicht unglaublich überraschend, aber es ist trotzdem schön, die Erfahrung mit Mitte 20 gemacht zu haben. Dass es sich nicht lohnt, Körper, Psyche und sonst was für etwas aufs Spiel zu setzen, das einem zu jedem Zeitpunkt von jemand anderen völlig ohne Nachfrage weggenommen werden kann.
Das ist ja das eine und zum anderen, ich würde es als gut bezahlte Ausbildung sehen, weil ich meine, du hast in kürzester Zeit jetzt einen Max auf Deutsch-Kanal auf die Beine gestellt, der sich wirklich sehen lassen kann. Ne? Also so
sehe ich das auch tatsächlich und ich habe ganz, ganz viele coole Menschen kennengelernt. Während wir das gemacht haben, war das auch toll, weil da war viel Budget da, wir konnten ganz, ganz viele Dinge einfach umsetzen. Man ist an schönen Orten Fahrrad gefahren, das kann man auch einfach mal so stehen lassen. Und ich habe da jetzt auch no hard feelings und ich hätte GMBN jetzt auch nicht für immer gemacht, keineswegs. Aber ja, so ein bisschen bitterer Nachgeschmack, ne? Aber
natürlich.
Ich denke, das ist okay.
Ja. Aber ja, die Medienwelt, die wandelt sich halt und an manchen Stellen ist nicht jeder Wandel nachvollziehbar. Apropos Medienwelt, wusstest du, dass wir mal fast Nachbarn waren? Weil nee. Ich habe gelesen, ja, du hast ein Praktikum bei der MTB Raider gemacht und die Redaktion von denen ist so Luftlinie, also war, die ist ja auch nicht mehr da, die Redaktion ist so Luftlinie, würde ich sagen, 15 Kilometer von meinem Wohnort.
Ah ja, geil. Ja. Nee, also ja, das war... Schülerpraktikum mit 16 oder so.
Krass, ist ja richtig lange her. Aber war Wuppertal, ne? Oder war das Solingen noch?
Wuppertal mit dieser Mini-Ramp da auf der Garage.
Auf dem Dach, genau. Zwischen Schwebebahn, Schnellstraße und Bundesbahn und alles.
Ja, genau. Nee, das waren dann die offiziellen Anfänge der Radsportmedienkarriere.
Also es waren so 2 Wochen Praktikum.
Ja, das waren, ja, ich glaube so 2 Wochen. Ich habe dann kurze Zeit auch bei Martin Donat daheim gewohnt das Praktikum. Es war wirklich witzig, auch mega nett. Und die haben mich dann danach für eine Zeit lang als, ich nenne es mal so, freien Redakteur weiterhin im Team belassen, beziehungsweise vielmehr mir einfach immer mal wieder so Aufträge zugeschossen. Also wo bei denen Not am Mann war und dann bin ich da hingefahren und habe irgendwie was gemacht oder so. Oder ich bin damals Europacups und so gefahren, dann habe ich da mal einen Bericht drüber geschrieben und sowas. Und das dann später auch immer mal bei MTB so ein paar Rennen gemacht und so. Also irgendwie bin ich da auch schon länger in diesem ganzen Business drin und das war mit Sicherheit auch einer der Gründe, weshalb die von GmbN gesagt haben, obwohl ich noch relativ jung war, lass mal den Bub ran.
War's halt billig.
Ja, weiß ich gar nicht. Aber
weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber ich meine, so rein medientechnisch bist du ja dann doch schon recht lang dabei, wenn du ein Schülerpraktikum schon bei dem Printmedium hattest. Und der Frank hatte ja mehrere Magazine damals. Ich glaube, es gibt, kein einziges mehr. Ich meine nicht. Und es ist ja auch so, wir haben ja, also gerade was Printmedien angeht, ist ja ziemlich ausgedünnt die Landschaft, wenn man überlegt, was es da alles mal gab.
Ja, zuletzt hat die Freeride dicht gemacht, ne?
Leider. Ja, dicht, ja, die ist so ein bisschen fusioniert, ne? In die Bike mit rein, aber ja, schon. Man kann sich alles schön rechnen und schön reden. Also, ja. Aber wie siehst du das? Ist das, glaubst du, das Thema Print ist durch? Keiner liest mehr Magazine? Liest du gerne Magazine? Freust du dich, wenn du eins in der Hand hältst?
Nee, ja, also ich bin früher wirklich jeden Monat an den Kiosk gerannt und habe mir die Freeride und die Rider gekauft.
Ja.
Und ich kann dir gar nicht genau sagen, wann es aufgehört hat, aber es hat aufgehört. Und ich kann dir auch, also es liegt jetzt auch nicht daran, dass ich nicht bereit bin, das Geld zu investieren, weil ich lese zum Beispiel auch Printzeitungen und habe dann Abo, wie auch immer. Und ich finde es auch toll, haptisch was in der Hand zu haben. Ich glaube so ein Stück weit, dass die Themen, die Printmagazine abgebildet haben, für mich dann nicht mehr spannend waren. Also weil das ist ja viel so How-To-Geschichten gewesen immer. Das sind die Bike-Tests und Produktvorstellungen gewesen. Und das waren dann Reiseberichte. Die Reiseberichte finde ich nach wie vor toll. Das ist ja auch ein bisschen das, was du gemacht hast, machst. Noch,
ja, ne? Gerne. Also mache ich gerne. Ist sicherlich nicht das, wovon man leben kann, aber das kann man zwischendurch immer machen und kriegt trotzdem ein paar Mark dafür und dann macht das schon echt Laune, ja, auf jeden Fall.
Da würde ich dann allerdings auch sagen, da hat man mit einem YouTube-Video beispielsweise einfach noch mehr Dimensionen, um so eine Geschichte zu erzählen. Also du kannst, glaube ich, ein vielschichtigeres und spannenderes Story-Erlebnis schaffen, wenn du über Video gehst, auch ein Stück weit. Und deswegen, ich glaube, es gibt immer noch eine Zielgruppe für Mountainbike-Magazine, aber die ist, also das kann man einfach nicht, das kann man sich nicht schönreden, die ist kleiner geworden
über die letzten. Auf jeden Fall, also der Kuchen ist zwar gewachsen, ne, aber die Anzahl an Konsummöglichkeiten ist exponentiell gewachsen. Ne? Also früher hatte nur Magazine, dann kamen so ein bisschen ein paar Webseiten dazu mit Blogs und ja und dann diese ganze Social-Media-Alarm. Ich weiß nicht, auf welchen Kanälen bist du aktiv? Facebook ist so ein bisschen tot, habe ich so den Eindruck. Oder bedienst du das noch?
Nee, bediene ich schon seit Jahren nicht mehr. Ist auch, also da gibt es noch ein Profil, das irgendwie müssen wir mal Spinnweben entfernen.
Ja, mir geht's ähnlich.
Ja, Instagram mache ich gern, aber da fehlt mir so ein bisschen die Konsequenz, da richtig was zu machen. Und dann ist es, also ist halt aktuell YouTube einfach. Und ich konsumiere. Und
TikTok?
Ja, konsumiere ich gerne, muss man sagen.
Echt? Habe ich noch nie reingeguckt.
Ja, mach das mal. ist schon ein Erlebnis. Aber da bin ich gar nicht in der Fahrradbubble. Da kriege ich kein einziges Fahrradvideo angezeigt.
Okay. Deswegen, was denn dann? Lack und Leder.
Da kommst du mich mal besuchen und dann swipe mir da mal durch.
Ja. Aber ist das, ich meine, jetzt sagst du YouTube, Insta, TikTok, da geht schon viel Zeit drauf, oder? In diesem, die man vom Bildschirm verbringt, oder? Also mich nervt das manchmal komplett, wenn ich mein Telefon in die Hand nehme und da guckst du mir eben bei Insta rein und dann schwuppst du in 10 Minuten weg und denkst ja, fuck, ey, was hättest du denn in 10 Minuten machen können?
Ja.
Und du hast eigentlich fast keinen Mehrwert, also ganz selten.
Ja, genau. Also ich bin mir fest in Überzeugung, dass man auch mit dieser 1 Minute, die man jetzt bei YouTube Shorts oder Reels oder sowas hat, dass man da einen Mehrwert schaffen kann. Aber der allergrößte Großteil schafft keinen Mehrwert oder der schafft so einen sehr kurzfristigen Entertainment-Wert. Und das finde ich auch das Tolle an YouTube, weil ganz viele der Themen, die ich da irgendwie aufgreife, da brauchst du halt mal eigentlich mindestens 10 Minuten, um da einen Einstieg zu finden und so eine Problemstellung irgendwie geordnet mal aufzuarbeiten. Also ich weiß nicht, wie man den Hinterbau von einem Fahrrad in einer Minute erklären sollte. Also da fällt auch einfach ganz viel raus, was man bearbeiten kann. Vielleicht muss man auch sagen, bin ich da jetzt auch schon wieder die falsche Generation. Und es gibt Leute, die sagen, nee, kannst alles in einer Minute bearbeiten. Aber da...
Ja, man kann ja auch so ein Thema von bis bearbeiten. Ne? Also sicherlich kannst du irgendwie Hinterbauten in einer Minute, kannst aber auch in 3 Stunden.
Das stimmt.
Und das finde ich, wenn ich mal was im Netz suche, wo ich eine schnelle Lösung will, ich weiß nicht, einen Herd anschließen, ich bin kein Elektriker, so. Und dann gucke ich und dann werden mir da 3 YouTube-Videos vorgestellt, 1 geht 2 Minuten und 1 geht 2,5 Stunden. Dann gucke ich das 2-Minuten-Ding, weil ich will schnell eine Info. Mich nerven komplett so Videos, die so künstlich in die Länge gezogen sind. Da kriege ich eine Krise.
Da sind wir auch wieder bei Watchtime, ne, am Ende des Tages. Und was man da aber auch sagen muss, das sind ja auch andere Kategorien, weil das ist ja How-To, wovon du sprichst.
Ja, richtig.
Und das muss straight to the point und das muss ein klarer Leitfaden sein. Und hier in den nächsten 3 Minuten erfährst du das. Und das ist ja, wenn du einen Hinterbau erklärst, ein anderer Ansatz. Ein Stück weit.
Ja, ist richtig, genau. Ja, aber ja, hast du recht. Wobei man natürlich einen Hinterbau oberflächlich erklären kann und auch
Business-Detail,
wie mit allem. Und was ich auch sehr schwer finde, wenn man einfach nur ins Netz stolpert, und das finde ich den großen Vorteil an Printmedien, weil ein Printmedium ist halt recht kostenintensiv zu produzieren. Das heißt, da sitzen zwangsläufig Profis hinter. Gehen wir jetzt einfach mal von aus. Und das hast du im Internet halt nicht. Ne? Wenn du im Internet, wenn ich mich über irgendwas informieren will, zu dem ich keine Ahnung habe und bin auf einmal mit 22 Webseiten konfrontiert. Schwierig. Woher willst du wissen, welche hat jetzt Plan und welche ist von Nerds gemacht, die einfach nur mal ein Produkt abgreifen wollen und deswegen eine Seite gemacht haben? Ne?
Ja, ich glaube, da sind wir jetzt ganz schnell bei den ganz, ganz großen gesellschaftlichen Themen, die ich auch wahnsinnig spannend finde. Aber so Vertrauensverlust in die Medien, im Internet und so weiter, das hängt schon alles auch so ein bisschen zusammen. Und ich bin mal gespannt, was wir uns da für Lösungen als Gesellschaft einfallen lassen in den kommenden 10 Jahren, weil es ist natürlich ein Riesenproblem, dass, also zur Wahrheit gehört ja auch, dass ich kein Ingenieur bin. Auch ich habe keinen Maschinenbau-Ingenieurs, was auch immer für ein Studium hinter mir, das mich befähigen würde, in einem ähnlichen Ausmaß über einen Hinterbau zu sprechen, so wie das jemand macht, der bei Focus im R&D sitzt. Ja? Und dann habe ich jetzt mir die Skills aufgebaut und da sicherlich auch akademisch einiges gelernt, wie man recherchiert und ich tue das nach bestem Wissen und Gewissen. Aber auch mir fehlt zum Beispiel eine Redaktion, die da nochmal drüber liest mit einem anderen Blickwinkel und sagt, hey Max, das kann man anders erklären, das klingt ein bisschen falsch, das stellst du irgendwie komisch dar oder sowas. Und das ist schon der große Mehrwert mit Sicherheit, den diese Printmedienhäuser, die dann wo es eben eine Redaktion noch gibt und wo nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, den man da hat. Das würde ich schon. Den aber auch vielleicht MTB News hat. Das muss man denen auch mal zugute halten. Also
auf jeden Fall.
Die haben auch eine Redaktion, wo sie alle zusammensitzen.
Ja. Nee, aber das ist, ist manchmal schwer herauszufinden, wo ist wirklich Kompetenz und wo ist nur Geschwafel. Ne?
Ja.
Ich sage immer, wenn man auch ich gebe mir das nicht mehr oft, aber wenn man mal in einem Forum was liest, da ist so viel Meinung und so wenig Ahnung, das ist ganz schlimm.
Ja, es ist, also...
Vor allem, wenn es um Themen gibt, wo du dich richtig selber gut drin auskennst, dann liest du das und das tut einfach weh beim Lesen und dann musst du ausmachen.
Ja, nee, also das ist wirklich, Foren sind die der Vorraum der Hölle.
Ja, Fegefeuer.
Ey, es ist wirklich, also... Boah, ich finde, in die Pinkbike-Kommentarsektion, wir machen heute wirklich den reinen Medientalk, ne? Das ist herrlich. aber also Pinkbike, die Kommentarsektion, da schaue ich gerne aus Entertainment-Gründen einfach rein. Mountainbike News, die Kommentarsektion, das ist so, da, Das ist auch Entertainment, aber eine andere Art von Entertainment.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man da reingeht. Ja, es ist, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dadurch, dass du 200 Kommentare hast, da sind spannende Denkanstöße auch mal dabei. Gerade wenn es, ja. Also, am Ende kann man überall was rausziehen.
Ja, irgendwas findet man immer. Irgendwas findet man. Genau. Wo geht denn die Reise hin mit Max auf Deutsch? Was ist denn da der Plan?
Der Name wird sich dann jetzt nochmal ändern, weil dieses Max auf Deutsch ist natürlich an GMBN auf Deutsch angelehnt, aber also ist ja unerträglich.
Du willst da nichts mehr mit zu tun haben.
Nein, gar nicht. Aber stell dir mal vor, du lernst neue Leute kennen, so in einer Bar abends oder sowas, man steht beim Bier zusammen, ja, ich mache YouTube, ah, krass. Okay, wie heißt denn dein Kanal? Okay.
Max auf Deutsch.
Ganz normaler Name. Ja, nee, das, also der wird irgendwie umbenannt werden. Ich habe da so ein, auch, ich habe schon einige gute Ideen, aber es steht noch nicht final fest. Und dann wird sich das.
Deutscher Max wäre eine Idee von mir jetzt.
Ja, da weiß ich nicht, ob man da zu sehr in so eine. das hat so einen leicht rechten Beigeschmack für mich, muss ich sagen. Aber nee, genau. Also es wird sich ein bisschen was ändern. Im Großen und Ganzen geht's weiter mit spannenden Themen, spannenden Leuten. Ich muss mal schauen, wie viel ich noch diese Adventure-Videos mache, von denen ich da dieses Jahr so ein paar gestartet habe. War ja mal irgendwie in Finnland bei Bikepacken da so durch die Wildnis ein paar hundert Kilometer oder jetzt zuletzt in der Nähe von Zermatt unterwegs. Und das sind immer tolle Abenteuer und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, diese Videos zu schneiden und online zu stellen, aber es ist so unglaublich zeitintensiv.
Eben.
Und dafür muss man dann sagen, werden die dann doch nicht so unglaublich gut geklickt, was okay ist. Also ich finde es toll, ich finde dieses Feedback, was ich dann auf diese Videos kriege, wahnsinnig gut. Aber am Ende bin ich ja auch irgendwo in einem Medienunternehmen und ich mache auch noch Sachen außerhalb von Fahrrad-YouTube. Und da muss man so ein bisschen kosten-nutzen-mäßig schauen, wo man da bleibt und wie sehr man da so Passion-Projects unterbringt und oder ob man da manchmal, ja.
Ja, wollte ich gerade fragen, ist es Max auf Deutsch einfach Passion oder kannst du das schon ein bisschen monetarisieren? Das sagst du ja, irgendwo lohnt sich das jetzt auch, so viel Zeit da rein zu investieren. Nee,
das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, cool. Auch von monetärer Seite, wenn man so will. Also da kann man nichts sagen. Ich glaube, auch da ein Vorteil gewesen, bei GMBN gewesen zu sein und so ein bisschen da Einblicke zu erhalten, wie kann man sowas überhaupt monetarisieren. Und gerade verdiene ich da auch mein Geld mit. Also ich habe jetzt einen Master angefangen, den ich nebenher mache. Und also es kollidiert gerade so ein bisschen.
Was für ein Master masterst du da?
Ich,
irgendwas in Medien, oder?
Klar. Ich bemastere mich in so Corporate Communications, Journalismus, Kruscht.
Okay, das ja, passt doch. Also.
Ein Medienmaster, genau. Also ja. Eine bunte Spielwiese von verschiedenen Themen. Und das ist aber auch ziemlich intensiv. Und
wo studierst du das?
In Stuttgart.
Du wohnst ja auch nach wie vor da in der Ecke.
Jetzt wieder, tatsächlich. Ja. Ich war ganz lange nicht hier in der Ecke. Und jetzt bin ich aber nach Stuttgart gezogen vor 2 Wochen. Und das sieht jetzt natürlich niemand, aber ich sitze hier in einem absolut chaotischen Zimmer. Die Matratze liegt auf dem Boden. Und ich habe hier, um den Schall so ein bisschen in den Griff zu kriegen, Isomatten an die Wände gestellt, mal noch eine Decke an eine Schraube gehängt und sowas, damit es hier nicht ganz so alt.
Ja, Sound ist super. Also ich habe ja Medienprofi hier, das ist ja logisch. Da habe ich mir schon gedacht, ja, dass der Sound dann auch 1A sein wird.
Klar.
Hast du denn dann so Pläne, was du mit dem Studium anfangen willst? Oder lässt du jetzt erstmal, guckst du erstmal, wo die Reise hingeht? Man muss ja auch nicht immer alles planen, ne?
Nee, man muss nicht immer alles planen. Nee, ich finde, aber so gut, jetzt nächstes Jahr auf jeden Fall Mountainbiken und ich denke, ich werde es auch die kommenden Jahre noch weitermachen, weil es macht einfach Spaß, aber ich schätze mal, dass ich das dann so mittelfristig auch noch hoffentlich so ein zweites Standbein in so, ich sag mal, gesellschaftspolitischen Themen eröffnet, weil das ist einfach auch was mich sehr interessiert und ich finde es spannend, da auch nochmal reinzugucken.
So kann ja, ich, glaub ich, es sagen. Gibt auf jeden Fall noch Dinge neben diesem Radfahren, die gerade ziemlich aktuell wichtig sind, ne?
Aber ja, ich denke, das spielt da auch mit rein, ja.
Genau. Ja. Also Max geht in die Politik.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ja, warum?
Als Politiker glaube ich nicht, aber schauen wir mal.
Ja, das ist spannend. Aber möchtest du nicht drüber, möchtest nicht drüber reden?
Nee, aber ich meine, politischer Journalismus ist, finde ich, ungemein spannend. Und oder gesellschaftspolitischer Journalismus, man muss sich ja nicht immer so komplett in die Mühlen des Bundestages schmeißen. Mhm. Aber auch Themen außerhalb des Radsports aufzuarbeiten, das finde ich schon cool. Und gerne auch in so einem videojournalistischen Look, den ich mir jetzt ja schon antrainiert habe.
Ja. Ja, da hast du auf jeden Fall was vorgelegt, ja. Okay. Hast du denn noch, wir kommen ja so langsam hier zum Ende unseres Podcasts, hast du denn noch, ja, geht's schnell um so eine Stunde, ne?
50 Minuten schon.
Na, brutal.
Also, Wahnsinn,
ja. Ja gut, davon waren ja 20 Minuten schon Applaus. Die Menge war ja fast nicht zu bändigen.
Außer Rand und Band.
Außer Rand und Band. Nee, aber gibt es noch so, ich meine, YouTube, jeder möchte YouTube machen. Du machst es jetzt schon recht lang und erfolgreich. Ja. Hast du so die, was sagen wir mal, die 5 besten Tricks, Tipps, wie ich meinen YouTube-Kanal nach vorne bringe? Ich glaube, grundsätzlich muss man irgendwas haben, was auch andere interessiert, oder?
Ja, genau. Nee, das ist so. Ja. Also irgendwas muss man haben, was die Leute interessiert. Jetzt komme ich ja hier aus dem akademischen Medienbetrieb irgendwo und so gewisse Theorien und Konzepte, die es da gibt, die haben schon auch eine Berechtigung. Also es gibt zum Beispiel sogenannte Nachrichtenfaktoren, Nachrichtenwerttheorie nennt sich das Ganze. Und die besagt, dass es eben, ich muss jetzt schauen, dass ich das hier richtig darstelle, aber
der Prof hört zu.
Ne.
Vielleicht.
Nee, genau. Es gibt eben allerhand Faktoren, die darauf einzahlen, wie spannend etwas ist. Und das ist dann zum Beispiel auch ein YouTube-Video. Also zum Beispiel, wie bedeutsam ist etwas für mich? Wie viel Nutzen hat es für mich? Welche Tragweite hat es für mein Leben? Welche Nähe? Zum Beispiel auch lokal oder sowas. Negativität, Konflikte, Prominenz und so weiter und so fort. Also gibt es ganz viele so einzelne Faktoren, die in jedem Video oder in manchen Videos mehr, in manchen weniger drinstecken. Und da muss man halt schauen, dass man die irgendwie in seinen Projekten abdeckt, um dann da eben insgesamt so eine Produktsumme, weiß ich jetzt nicht, wie auch immer, zu erreichen, was die Leute interessiert. Und das ist relativ einfach dann doch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schon 100 Videos vom Flying Gangster in Leogang habe, GoPro-Videos, dann brauche ich da nicht noch ein 101. dazu schieben. Ne?
Bist du sicher? Aber wenn,
ja, ich glaube schon.
Wenn der Bruni fährt, dann vielleicht schon.
Da sind wir jetzt nämlich bei Prominenz, weil der hat diesen Faktor. Der hat diesen Faktor drin und deswegen schauen sich die Leute das an. Und wenn ein absoluter No-Name übertrieben kranke Skills hat, dann ist das auch schon wieder spannend. Aber die meisten Leute sind nicht Louis Bruni und haben keine kranken Skills. Das heißt, man muss dann gucken, was kann man sonst innerhalb dessen schaffen. Und also Negativität funktioniert leider viel zu gut auf YouTube. Also ein Video, das heißt, der Flying Gangster ist scheiße, das wird nun mal funktionieren. Aber vielleicht ein Video wie, bist du schon gut genug, um den Flying Gangster zu fahren? Das hat eine Bedeutung für das Leben der Menschen. Ne? Mhm. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn man über den Inhalt kommt. Und wenn man sich gerade um YouTube-Kanal aufzubauen, erstmal um Themen kümmert und nicht um die eigene Person. Also das ist, glaube ich, ein erster Schritt, um in die richtige Richtung zu kommen. Was auch, denke ich, wichtig ist, ist, jetzt kommt richtiges Startup-Geschwätz auch nochmal, aber es gibt so diese Idee von fail cheap and fail fast. Das hatte ich jetzt glücklicherweise bezahlt bei GmbN. Aber was natürlich ärgerlich ist, wenn man einen YouTube-Kanal startet und man steckt unglaublich viel Arbeit in die ersten 5 Videos. Ne? Jedes Mal schreibt man für eine Woche ein Skript und dann setzt man sich eine Woche hin und filmt es und so weiter und so fort. Da steckt man unglaublich viel Ressourcen in diese ersten Videos, obwohl man gar nicht weiß, ob es funktioniert. Viel schlauer wäre es zu sagen, komm, ich mache jetzt einfach mal 15 Shorts und ich gucke mal, was sind denn Themen, was sind Mechanismen, die in der Bike-Branche funktionieren oder die vor allem auch im Zusammenhang mit meiner Person funktionieren. Weil es gibt Videos, die macht zum Beispiel der Jasper oder wer auch immer und es funktioniert super, weil er das rüberbringt, die funktionieren aber vielleicht nicht mit mir. Und da muss man, glaube ich, relativ schnell und das funktioniert dann eben ein Stück weit über Quantität und über Prototypen oder über Feedback rausfinden, was funktioniert für einen und was nicht. Und das geht am besten, indem man einfach mal Sachen macht. Und da finde ich es dann auch ganz gut, tatsächlich diese Short-Plattform oder sowas zu nutzen, um relativ schnell Reichweite zu bekommen und einfach Erfahrung zu sammeln. Also ich denke, ich denke, das ist sinnvoll und dann ist es natürlich auch gut, wenn man irgendwie eine Art Nische hat, die man anbietet, weil wenn man mit jedem Video in eine andere Zielgruppe geht, dann wird es auch schwierig, sich was aufzubauen. Also wenn du in dem einen Video Fahrtechnik machst und im nächsten Video dann
keine Ahnung, häkeln.
Häkeln, so mal ist genau richtig, dann fällt es YouTube ganz, ganz schwierig, deine Videos an die richtigen Leute auszuspielen.
Ja, klar. Ja,
das heißt, du musst schon irgendwie gucken, dass du so eine rote Linie in deinen Content reinbringst. Und im Idealfall gefällt, also wenn Person 1, Video 1 gefällt, dann gefällt dir hoffentlich auch Video 2. Das müsste so der Anspruch sein.
Mhm.
Also, ja, und dann ist es auch nicht schlimm. Es ist auch nicht schlimm, einfach mal zu gucken, was funktioniert im Internet und dann einen eigenen Spin drauf zu finden. Was ich ein bisschen langweilig finde, ist so Videotitel, Thumbnails, 1:1 irgendwie von anderen Creatoren übernehmen. Kann man mal machen, habe ich mit Sicherheit auch schon mal gemacht. Aber irgendwie so eine eigene Leistung zu bringen, das ist glaube ich, schon eine gute Sache. Aber man muss das Rad nicht neu erfinden, weil das macht niemand.
Nee, das macht niemand.
Alle haben Inspirationen und das, genau,
ja.
Ist okay.
Ja, ist witzig. Ich nutze ja YouTube so, glaube ich, ganz atypisch. Also ich folge fast gar keinem da irgendwie, sondern ich nutze YouTube wie Google. Ne? Mhm. Ich suche irgendwas, suche das auf YouTube und dann finde ich was dazu und gucke mir das an.
Das ist echt spannend, weil das machen wahnsinnig viele Leute, ne? Und das machen auch immer mehr Leute, zum Beispiel mit TikTok so. Dafür Content zu machen, ist aber, finde ich, zum Beispiel,
ne?
Nein, also bei GmbN haben wir einmal pro Woche irgendein Werkstattvideo hochgeladen. Das interessiert in dem Moment absolut niemanden. Damit kannst du dir keine Community aufbauen mit dem 500.000. Schaltwerk-Tutorial, das es gibt. Wenn du Glück hast und du hast ein richtig gutes Video gemacht, dann wird es über die Zeit nach oben gerankt werden. Also, obwohl es damals schon 5.000 Schaltwerk-Videos gab, gibt es jetzt eins von GmbN mit 200.000 Aufrufen, glaube ich, oder sowas.
Ja, ja.
Aber das, würde ich sagen, ist der schlechtestmögliche Weg, um sich eine Community aufzubauen, weil das ist viel, viel Aufwand und das interessiert in dem Moment des Uploads auch nicht so richtig jemanden.
Das ist ein ganz nachhaltiges Video dann, ne? was ewig aktuell bleibt und so.
Ja.
Anders ist, sag ich mal, wenn du jetzt so einen super Clip von Rampage machst, der hat wahrscheinlich die ersten 3 Tage, geht der durch die Decke und in 10 Jahren guckt es kaum noch einer. Aber, ne, und umgekehrt.
Genau, ist eine strategische Sache. Also man kann natürlich auch die andere Route gehen, aber die ist halt für den, ich sag mal, schnellen Erfolg wesentlich unwahrscheinlicher.
Ja. Und was hältst du von so eindimensionalen Medien wie Podcast?
Finde ich super. Also, es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, ich habe da noch nie mehr Gedanken drüber gemacht. Aber ich finde es, also erstens ich fand es jetzt ein sehr angenehmes Gespräch, das wir hier haben. Und
ja, voll.
Ich höre selber unglaublich viele Podcasts. Also das läuft bei mir eigentlich immer nebenher, auch dann doch einiges im Mountainbike-Bereich so, auch ganz viel anderes Zeug und ich finde es ein super Format und ich finde es auch überhaupt nicht überraschend, dass das so, so gut funktioniert.
Also ich höre Podcasts immer nur im Auto fast, weil ich kann parallel nichts machen, ich kann nicht mal Bilder bearbeiten oder so und dann noch einen Podcast hören. Ich bin überhaupt nicht Multitasking, weil ich auch gern wirklich aktiv zuhöre und deswegen mache ich das nur im Auto, da habe ich ja nichts zu tun, außer zu fahren. Und da höre ich aber auch richtig viel, weil ich auch leider oder Gott sei Dank, kann man sehen, wie man will, viel Auto fahre.
Ja.
Und da habe ich schon auch ordentlich Zeit, ja.
Nee, ich finde, also ich höre das zum Beispiel beim Kochen, ganz, ganz viel Podcast. Ja,
ich koche nicht.
Okay, ja gut, ich koche viel. Da haben wir den Unterschied. Nee, aber bei so To-Dos in der Bahn, beim Trainieren tatsächlich auch früher, also ich habe viel Grundlageneinheiten gemacht, da wirklich die ganze Zeit Podcasts geballert. Und ich finde, es ist ein super Medium.
Hast du eine gute Podcast-Empfehlung für uns?
Oh,
nicht zwingend Fahrrad, was hörst du gerne so?
Also,
ich finde es immer gut, mal wieder einen neuen Podcast zu hören.
Okay, dann gibt es jetzt, was ich tatsächlich mega gut finde und ich glaube, das wäre gut, wenn das auch mehr Leute hören, ist die Presseschau vom Deutschlandfunk.
Ehrlich?
Hör
ich mal rein.
Also, das gibt es jeden Morgen, dauert 5-6 Minuten und die stellen sozusagen die stellen so ein Potpourri aus den verschiedenen Meinungsbeiträgen der Presselandschaft in Deutschland vor. Das heißt, du kriegst dann sechs Meinungen von sechs verschiedenen Zeitungen zum Ende der Ampel, meinetwegen. Und das ist mega gut, weil es bringt einen aus seiner Bubble raus. Also es gibt, ich weiß nicht, ob ich jetzt so die NZZ lesen würde beispielsweise oder die FAZ normalerweise, aber die Meinung zu einem Thema von denen auch mal zu bekommen, das ist super spannend.
Und absolut.
Ich glaube, das würde der Gesellschaft im Allgemeinen gut tun. Und
bin ich 100% bei dir. Das ist, glaube ich, das absolut allergrößte Problem momentan, dass jeder in seiner Bubble schwebt und seine Meinung, sagen wir mal politische jetzt, auch immer wieder bestätigt kriegt.
Ja.
Und das ist schlecht, dass man nicht mehr die Argumente der anderen sich anhört, ne? Dass man nur noch mit dem gefüttert wird, was man eh schon für sich als richtig erachtet.
Ja.
Und ja.
Also es ist unglaublich trocken und unglaublich, also es macht jetzt nicht zwangsläufig Spaß, sich das anzuhören, aber es sind gute Inhalte und man kann das schön morgens, wenn man sich Müsli schnippelt, nebenbei hören oder sowas.
Ich finde, wenn man sich auf solche Themen einlässt, ist es gar nicht trocken. Also ich habe jetzt, wo du gerade vom Ampel aus sprichst, die Regierungserklärung vom Scholz, habe ich mir mal komplett im ZDF reingezogen, also im Netz. Ja. Und dann habe ich mir alles andere auch noch reingezogen. Dann hat ja der Merz noch gesprochen und die Baerbock und so. Ja. Und dann kriegst du wieder ein ganz neuen Blick auf die Sachen und auf die Leute und so. Und wirst von manchen enttäuscht, von anderen begeistert, die du vorher ganz anders abgespeichert hast.
Ja.
Also das gucke ich. Presseschau, Deutschlandradio, sagst du?
Deutschlandfunk, genau.
Deutschlandfunk.
Presseschau, Deutschlandfunk, ja. Deutschlandfunk generell zu empfehlen. Was auch toll ist, muss man sich auch für interessieren, aber find ich trotzdem ganz gut, ist die sogenannte Gegenwart von der Zeit.
Das okay.
Es klingt jetzt erstmal gestellt, es ist ein Feuilleton-Podcast. Und die setzen sich dann aber mit Themen der Gegenwart auseinander und besprechen das anhand von Medienprodukten. Also da wird dann zum Beispiel über eine neue Netflix-Serie gesprochen und was sagt diese Netflix-Serie über den Geist der Gegenwart aus.
So. Ach, klingt auch voll spannend.
Ja, ist super. Also ist auch, und das sind auch coole Hosts. Höre ich auch sehr gerne.
Ja. Nice. Und jetzt noch deinen liebsten Radsport-Podcast. Ist klar, ist unserer, aber danach muss ja auch irgendwas kommen.
Nee, hey, also ist tatsächlich eurer.
Yes! Also,
ist tatsächlich eurer. Nee, das stimmt. Ich finde den Pinkbike-Podcast, den höre ich schon auch ganz gerne mal so episodenbasiert, würde ich sagen, weil die sind ja sehr stark themenfokussiert dann immer, die sie aufarbeiten, aber das doch finde ich auch gut.
Ja, cool. Dann haben wir drei. Mega.
Haben wir drei, ja.
Ey. Haben drei Podcasts. Ich fand es auch ein mega gutes, interessantes, spannendes Gespräch. Mhm. Hat mir richtig Laune gemacht.
Ja.
Und ich bin voll gespannt, was Max auf Deutsch noch so macht. Und wann sehen wir uns wieder? Gehen wir nochmal racen? Du hast gesagt, wir haben uns am Reschenpass mal beim Enduro-Rennen getroffen. Ich glaube, es war sogar noch vorher, aber ich weiß es auch nicht mehr. Also irgendwie kommst du mir vor wie einen, den ich schon ewig kenne. Und ich weiß gar nicht, warum.
Das würde ich auch so sagen. Ich habe nur, glaube ich, also wir waren bei der Trail Trophy damals und ich habe da so ein bisschen, war da als
Student. Du hast mitgeholfen, ne?
Mitgeholfen und wurde da auf die Kralle bezahlt und das hat man zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gerne angenommen.
Ja, 100%.
Und da saßen wir beim Frühstückstisch beieinander oder sowas.
Stimmt.
Und auch du racen, also ich bin dieses Jahr ein Rennen gefahren und das ist definitiv zu wenig.
Also da habe ich es auch drei geschafft.
Stark.
Wo bist du denn gefahren?
Darf man eigentlich gar nicht sagen, E-Bike-Rennen in Willingen. Und es war,
macht doch nichts. Also ich bin ja mittlerweile bekennender, auch E-Biker. Und
nee, ich ja auch. Ich mache ja auch ganz viel, aber dann das Rennen in Willingen, ach, da hätte man. Aber ich habe Bock nächstes Jahr, ich habe Bock auch mal wieder vielleicht mal ein Downhill-Rennen zu fahren. Ich habe Bock mal wieder, also ich bin noch nie in Cross-Country-Rennen gefahren, würde ich auch gerne mal machen. So komplett im Strahl kotzen einfach.
Ja.
Da ist viel da. Wir werden uns garantiert über den Weg laufen.
Boah, ich würde mich freuen, Kollege.
Ja.
Dann gehen wir jetzt ins Bett, oder?
Ja. Ja, das machen wir so.
Du kannst auch deine Freundin wieder reinlassen. Der Max hat nämlich gesagt, die musste jetzt ein anderes Zimmer verstauen, damit die keine Töne von sich gibt, wenn wir hier aufzeichnen. Finde ich mega. Ich glaube, dafür gibt es nochmal einen Applaus. Ja. So, Max, das war mega.
Jawohl.
Sauer. Also, danke dir. Danke dir. Schlaf schön und bis die Tage.
Bis die Tage. Tschüssi.
Ciao, ciao.